Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Palliativmedizin geht es um Menschen, die nur noch eine begrenzte Lebenserwartung haben. Es geht um ihre seelischen Nöte, um Atemnot, um Schmerzen. Es geht darum, Menschen auf der Zielgeraden zu helfen, damit sie das Leben vor dem Sterben so gut wie möglich leben können. Claudia Bausewein ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Sie ist auch Professorin für Palliativmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und sie ist Direktorin der Klinik für Palliativmedizin am Klinikum der Uni München. Die Liste ließe sich fortsetzen. Aber sie will auch jenseits von Unis und Kliniken helfen. Und zwar denen, denen es schwerfällt, übers Sterben zu reden. Und das sind viele. Claudia Bausewein tut das etwa gemeinsam mit Rainer Siemader, einem der Hospizexperten in Österreich. Mit ihm hat sie ein Buch gemacht, über das wir hier auch berichtet haben, als es ganz neu war. Es heißt 99 Fragen an den Tod. Leitfaden für ein gutes Lebensende. Wir haben dieses Gespräch in einem Münchner Studio aufgezeichnet und ich habe Claudia Bausewein zunächst gefragt, wie viele Menschen Zugang zu guter Palliativmedizin haben und wie viele unterversorgt sind.
Wir haben in Deutschland zurzeit etwa 950.000 Menschen, die jährlich sterben. Durch Corona sind sogar noch mehr geworden. Ich glaube sogar, dass die Millionengrenze auch erreicht wurde. Und von diesen etwa 950.000 bis 1 Million Patienten sind schätzungsweise 700.000 bis 800.000, die aufgrund von chronischen Erkrankungen versterben. Jeder vierte an einer Krebserkrankung, noch mehr an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an chronischen Organerkrankungen und so weiter. Von diesen Menschen haben aktuell 140.000, 150.000 Zugang zu spezialisierter Palliativversorgung. Das wissen wir aus Krankenkassendaten. Das heißt, es ist grob jeder fünfte, jeder sechste.
Immerhin.
Ja, man muss aber auch ganz klar sagen, wir unterscheiden, wenn wir über Palliativversorgung sprechen, zwischen allgemeiner Palliativversorgung und spezialisierter Versorgung. Die allgemeine Palliativversorgung wird gewährleistet durch Hausärzte, durch Krankenhausärzte, durch Pflegedienste. Und die leisten letztlich den größten Anteil und sind ganz, ganz wichtige Ansprechpartner. Und nur ein Teil dieser Patienten braucht dann auch den Spezialisten für Palliativversorgung mit einem multiprofessionellen Team, mit mehr Kompetenz, mit mehr Expertise. Und das ist relativ schwierig zu sagen, wie hier das Verhältnis ist, weil das natürlich sehr viel von der Grundqualifikation, auch von Ärztinnen und Ärzten und Pflegediensten, aber auch der Versorgung in den Heimen abhängt. Wir dürfen aber nicht nur die sterbenden Menschen anschauen, sondern wir sollten letztlich hinschauen, Menschen im letzten Lebensjahr. Weil wir Palliativmedizinerinnen und Palliativmediziner natürlich nicht nur zum Sterben dazugeholt werden wollen, also in den letzten Lebenstagen oder vielleicht ein, zwei Wochen, was leider noch viel zu häufig passiert, sondern wir wissen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, aus klinischer Erfahrung über lange Jahre, dass die frühe Betreuung durch Palliativversorgung gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, die die Erkrankungen noch behandeln, eigentlich der Schlüssel ist, um die Menschen frühzeitig zu erreichen. Und hier gehen die Studiendaten, sagen ein Jahr vor Lebensende, 1,5 Jahre vor Lebensende. Das heißt nicht, dass die Palliativversorgenden dann kontinuierlich mitbegleiten müssen, sondern das vielleicht auch punktuell sein kann. Aber das erhöht natürlich die Zahl derer, die Palliativversorgung brauchen, immens, weil dann sprechen wir nicht nur von den Menschen, die sterben im Jahr, sondern eigentlich noch kommen die dazu, die dann in einem Jahr jeweils versterben werden.
Auch wenn meine Meinung und meine eigene Erfahrung durchaus unwichtig ist, aber ich habe selbst erlebt, was in einem guten Altenheim alles möglich ist, an bewegender Sterbebegleitung plus zusätzlicher Begleitung durch Ärzte in einem Palliativnetz. Aber was finden Sie besonders hilfreich in der letzten Lebensphase?
Ich glaube, das Hilfreichste ist, frühzeitig offen zu sein, über Themen, die aufkommen werden, zu sprechen. Sei es über das nahende Lebensende, aber vor allen Dingen auch Wünsche in Bezug auf die letzte Lebensphase. Was wünsche ich mir noch für die Zeit, die bleibt? Wo möchte ich sein? Natürlich gehört da gute medizinische Versorgung auch dazu, aber dieses sich Öffnen der Situation und der Lebensrealität ist, glaube ich, die wichtigste Grundvoraussetzung, dass alles andere möglich ist. Und wir erleben immer wieder, dass Menschen zu uns auf die Palliativstationen kommen und sagen, ich habe das immer rausgeschoben, das Thema, und ich wollte nie hierher. Und jetzt bin ich da und denke mir, warum bin ich nicht eher gekommen? Oder dass Menschen sagen, ich fühle mich betrogen. zum Beispiel von der Medizin, weil ich eben nicht ausreichend aufgeklärt wurde, weil ich nicht die Dinge regeln konnte, die für mich noch wichtig sind. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste.
Das ist ja dann fast im Grenzbereich zur Seelsorge.
Palliativversorgung hat ganz viele Aspekte und Dimensionen. Cicely Saunders, die Gründerin der modernen Hospizbewegung und Initiatorin der Palliativversorgung und Palliativmedizin, sprach immer von der ganzheitlichen Begleitung, aber auch dem ganzheitlichen Erleben von Schmerz oder von Leiden. Und da gehört die körperliche, die psychisch-seelische, die soziale und eben die spirituell-existenzielle Dimension dazu. Und das ist für uns ein Stück weit fast selbstverständlich, auch über solche Fragen zu sprechen.
99 Fragen an den Tod, so heißt Ihr Buch. Es verfolgt einen durchaus praktisch-pragmatischen Ansatz. Wie der Titel auch sagt, ein Leitfaden für ein gutes Lebensende. Das will das Buch sein. Ich lerne in Ihrem Buch, dass jeder Mensch 5-mal in seinem Leben in engeren Kontakt mit dem Tod kommt. Und eben nicht nur beim eigenen Sterben. 5-mal ein so existenzielles Erlebnis. Wie kommt es, dass die meisten doch recht wenig darüber reden wollen?
Sterben und Tod sind keine Themen, die sexy sind oder die in sind. Letztlich schieben wir dieses Thema so lange hinaus, bis wir tatsächlich eine persönliche Betroffenheit haben. Weil es hat natürlich auch was sehr Bedrohliches. Wir haben alle das Gefühl, kann mir doch nicht passieren, ich lebe ewig, ich werde genauso alt. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der das Tun, das Aktivsein, Statussymbole zu haben, Geld zu haben, das ist das, was zählt. Und wenn Sie sich die Medien anschauen oder die Klatschpresse, ist sie voll davon. Aber Sterben und Tod oder Leben mit chronischer Erkrankung sind keine Themen, die wirklich gerne angesprochen werden. Oder andersrum gesagt, wir holen sie uns eigentlich jeden Tag ins Wohnzimmer. Ich meine Sterben und Tod nicht nur aktuell bedauerlicherweise, sondern auch sonst, wenn Sie Nachrichten anschauen, werden Sie keine Nachrichten haben, wo es nicht um Sterben und Tod geht. Aber es ist immer das entfernte Sterben, das Sterben der anderen, nicht bei uns. Das heißt, ich kann mich als Person, als Mensch eigentlich immer raushalten. Wir haben natürlich gerade aktuell jetzt durch die furchtbare Situation in der Ukraine eine ganz, ganz andere Betroffenheit über diese Todesfälle, über Menschen, die vollkommen unnütz versterben. Aber immer sind es die anderen und nie ist es die eigene Betroffenheit. Die kommt erst, wenn ich tatsächlich einen Fall im Freundeskreis habe, in der Familie habe, wenn jemand, den ich liebe, der mir sehr nahe ist, gehen muss. Dann kommt natürlich eine andere Betroffenheit dazu und dann erfolgt in der Regel auch eine gewisse Auseinandersetzung mit der Thematik, intensiver oder weniger intensiv.
Lassen Sie uns mal ein paar der 99 Fragen, die Sie sich stellen, durchdeklinieren, vielleicht eher so stichwortartig und ganz knapp, denn lesen kann ja jeder, der es möchte, selbst. Also fangen wir an mit der Frage 1. Wann beginnt Sterben und wie lange dauert es?
Letztlich sind wir alle sterbende Menschen. Und Sterben ist ein langer Prozess, der über Wochen und Monate laufen kann. Aber im ganz engen Sinn, wenn ich sage, die allerletzte Lebensphase hat begonnen, dann sprechen wir in der Regel von den letzten Tagen bis wenigen Wochen.
Frage 13. Wie kann ich herausfinden, ob ein Mensch weiß, dass er sterben wird?
Indem ich mich traue und den Mut habe, mit ihm drüber zu sprechen oder ihn zu fragen. Vielleicht nicht zu fragen, weißt du eigentlich, dass du sterben musst? Aber ich frage die Patienten sehr gerne, machen Sie sich Gedanken über Ihre Situation? Haben Sie Sorgen, wie es weitergeht? Was denken Sie denn, wenn Sie an die Zukunft denken oder in die Zukunft schauen? Mit solchen offenen Fragen signalisiere ich meinem Gegenüber, ich habe Interesse, wenn du darüber sprechen möchtest, dann bin ich gerne bereit.
Weil Hörerinnen und Hörer uns nicht sehen können, sage ich jetzt einfach mal, dass sie lächeln, während sie übers Sterben sprechen. Also, Frage 20, darf ich mit sterbenden Menschen lachen?
Ja, unbedingt. Natürlich ist das Sterben und das Abschiednehmen eine sehr traurige und schwere Zeit. Aber es braucht auch Momente der Normalität. Es braucht Humor, es braucht Lachen. Auch bei uns auf der Palliativstation geht es sehr fröhlich zu, wird viel gelacht, auch mit den Patientinnen und Patienten. Es wird manchmal auch gescherzt, aber es gibt auch sehr ernste Gespräche. Und mit dem Lachen und mit dem Fröhlichsein verdrängen wir ja nicht die andere Situation, sondern das gibt ein Stück weit auch einen Ausgleich. Und wir wissen alle, wie belebend Lachen ist, was wie gut es der Seele tut. Und das kann so eine Seele am Lebensende sehr gut gebrauchen.
Frage 59. Angst. Was hilft, wenn sich Panik einstellt?
Drüber zu sprechen, zu verstehen, was diese Angst und Panik ausmacht. Oft ist es so etwas Nebulöses. Und wenn es uns gelingt, bisschen einzugrenzen. Was macht konkret Angst? Ist es das überhaupt Hinschauen, dass es zu Ende geht? Ist es die Angst, dass es sehr qualvoll wird? Ist es die Angst, ersticken zu müssen? Ist es die Angst und Sorge, zur Last zu fallen? Ist es die Angst, dass es ein Todeskampf wird? Das besser zu verstehen, weil wir dann, wir können über alle Ängste sprechen, aber wir können bei vielen dieser Ängste auch eine Rückversicherung geben.
Was können Niemand wir muss machen? Ersticken.
Niemand muss ersticken. Da haben wir gute Möglichkeiten, mit Medikamenten, im Zweifelsfall auch das Bewusstsein etwas einzuschränken, aber in der Regel haben die Menschen auch keinen Todeskampf, zumindest nicht äußerlich wahrnehmbar. Niemand muss starkste Schmerzen in der Sterbephase erleben. Auch da haben wir gute Möglichkeiten, es zumindest zu lindern und zurückzudrücken. Also hier können wir sehr viel Rückversicherung und Erklärung bieten. Aber es wird natürlich ein Stück weit eine existenzielle Angst bleiben. Und da ist es für die Menschen wichtig, dass sie nicht allein gelassen werden, dass wir dabei bleiben, das auch signalisieren und das selbst in Situationen, wenn wir scheinbar nichts mehr machen können. Also ich kann nicht medizinisch aktiv sein, ich kann vielleicht die Ängste oder die Nöte nicht lösen, aber zu wissen, da wird jemand an meiner Seite sein, es ein Stück weit auch mit mir aushalten. Und ganz wichtig ist es, diese Fragen, Ängste und Sorgen auszusprechen. Und die Patientinnen und Patienten erwarten nicht immer automatisch eine Antwort von uns. Manchmal wäre es sogar gefährlich, vorschnell eine Antwort zu geben, sondern eher mit auszuhalten und zu schauen, können die Betroffenen selbst Antwort finden. Aber dieses, auch in deiner Ohnmacht, in meiner Ohnmacht, bleibe ich bei dir und ich setze mich ans Bett oder es sitzt jemand am Bett und ist da. Wir unterstützen die Angehörigen, dass du nicht alleine sterben musst.
Dazu zwei Nachfragen. Es gibt Menschen, die sich durchaus scheuen, am Sterbebett zu sitzen. Sollten sie sozusagen motiviert werden oder bringt das nichts?
Wir ermuntern Angehörige, dabei zu bleiben. Das kann sein, jeden Tag eine Stunde zu kommen oder das kann sein, 24 Stunden am Tag da zu sein. Das müssen die Betroffenen selbst sehen. Wenn sie einen älteren Menschen haben, der stirbt und der hat einen genauso alten oder älteren Ehepartner, da kann es zu anstrengend sein, die ganze Nacht da zu bleiben. Dann ist vielleicht das eigene Bett der wichtige Erholungsmoment. Aber auf der anderen Seite hat es sicher für die Trauerphase was sehr Unterstützendes, die letzte Lebenszeit miterlebt zu haben, nochmal dem lieben Menschen etwas schenken zu können. Und sei es nur in Anführungszeichen das Dasein. Trotzdem muss man sagen, wenn Menschen, und wir haben viele Angehörige, die sagen, ich will die ganze Zeit da sein, ich ziehe hier ein, ich bleibe über Nacht da, dann kann es trotzdem Situationen geben, dass der Moment des Sterbens dann trotzdem alleine stattfinden.
Das passiert ganz häufig und diejenigen, die zurückbleiben, leiden darunter. Also das ist mir nun wirklich ganz oft begegnet, dass Menschen sagen und sich grämen, dass sie den Moment verpasst haben. Was sagen Sie denen?
Wir sprechen das sogar proaktiv an, weil wir wissen, dass das eine der größten Nöte in der Trauer ist, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe ihr versprochen, ich bin da, wenn sie stirbt. Und das war nicht möglich. Deswegen sprechen wir im Voraus an, wenn sie die ganze Zeit da sind, werden Momente kommen, wo sie mal duschen gehen, wo sie heimfahren wegen der Post oder einen Kaffee trinken gehen. Und es könnte sein, dass der Sterbende oder die Sterbende genau in dieser Zeit stirbt.
Vielleicht will der Sterbende das.
Weil er vielleicht das Alleinsein braucht, weil die Angehörigen ihn oder sie vielleicht doch festhalten. Und ich sage immer, wenn er oder sie möchte, dass sie dabei sind, dann wird es so kommen. Ich habe erlebt, dass Angehörige in der Anreise waren und noch 5 Stunden Fahrt vor sich hatten. Und wir haben das den Sterbenden gesagt und gesagt, ihr Sohn ist auf dem Weg, er kommt voraussichtlich dann und dann. Und dann haben wir es immer wieder erlebt, dass Sterbende scheinbar warten, in Anführungszeichen, bis dieser Mensch da ist. Oder vielleicht doch vorher sterben, weil sie vielleicht lieber ohne diesen Menschen in Anwesenheit gestorben haben. Und ich sage immer, so wie es ist, ist es auch gut und stimmig. Aber das Schlimmste wäre, wenn sie sich Vorwürfe machen, weil es hängt nicht allein von ihnen ab.
Frage 75. Woran kann ich erkennen, dass der Tod nun unmittelbar bevorsteht?
Es gibt eine ganze Reihe von körperlichen Veränderungen, die wir beobachten können, die uns doch ein ganz gutes Anzeichen dafür geben, dass der Mensch in den letzten Lebenstagen ist. Das kann eine veränderte Atmung sein, genau mit Pausen, die auftreten, die immer länger werden. Das kann eine rasselnde Atmung sein, wenn also der Schleim nicht mehr abgehustet oder runtergeschluckt werden kann. Das kann sein, dass die Arme und Beine kalt werden, vielleicht sich sogar die Haut etwas verändert. Und was wir häufig beobachten, ist, dass das Gesicht insgesamt spitze wird und wir nennen das das zentrale Gesichtsdreieck, also die Nase und um den Mund herum wird blasser, wird fahler und wird vor allen Dingen eingefallener. Das sind äußere Zeichen, die wir beobachten können, die ein Hinweis sind, dass das Sterben tatsächlich kurz bevorsteht.
Claudia Bausewein, Professorin für Palliativmedizin im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Frau Bausewein, der Schriftsteller Navid Kermani hat jüngst in dieser Sendung beschrieben, wie er das Sterben seines Vaters erlebt hat. Er schreibt darüber auch in seinem jüngsten Buch.
Der allerletzte Blick lebend von ihm waren die Hände, die er ausgebreitet hatte zum Dank. Das, glaube ich, hat jeder, der schon mal einen Sterbenden beobachtet hat, dabei war bei dem Tod, sieht, wie wirklich in einem fast physischen Sinne da etwas entweicht. Sie nicken. Wahrscheinlich nicken auch manche Zuhörer, also dieses, auch wie sich eine Ruhe senkt, die Sakina im Islam, die Shekhina im Judentum, wie sich etwas, wie plötzlich was ausbreitet.
Frau Bausewein, hören Sie öfter von solchen Erfahrungen oder Eindrücken?
Immer wieder mal. Das sind natürlich sehr persönliche, sehr intime Erfahrungen, die nicht immer geteilt werden, die aber vielleicht auch nicht jeder erlebt, weil er vielleicht keine Sensoren dafür hat, keine Empfindung, aber das gibt es immer wieder mal. Es gibt auch dieses alte Bild, wenn jemand stirbt, dass jemand das Fenster öffnet, damit die Seele rausfliegen kann. Das ist ja im Prinzip sowas im bildlichen übertragenen Sinn. Viele dieser Erfahrungen sind nicht so, dass sie alle haben oder keiner hat sie, sondern auch das ist natürlich was sehr Individuelles. Ich habe schon gesagt, das hat sicher sehr viel auch mit Wahrnehmung, Bewusstsein für solche Aspekte zu tun. Überhaupt offen zu sein dafür, hat vielleicht auch was mit Glauben, mit religiöser Verwurzelung zu tun, dass man eben auch offen ist für diese Aspekte, aber wir hören es immer wieder mal.
Als Fachfrau verfolgen Sie selbstverständlich einen naturwissenschaftlich-medizinischen Ansatz. Sie sind aber auch, das klingt ja an, durchaus offen für spirituell-seelisch-geistliche Fragen. Wenn ich mich jetzt an die Pandemiezeit erinnere, in der etwa Fragen wie Einsamkeit von Sterbenden oder psychische Nöte von Kindern recht technisch, maschinell beiseite verdrängt wurden, frage ich mich, schadet oder hilft das Ihnen, wenn Sie so offen über Spiritualität sprechen in Ihrem wissenschaftlichen Umfeld?
Also mein Umfeld sind erstmal die Patienten und die Palliativversorgung und gerade die Palliativmedizin hat den Charme, dass sie eben die Menschen im Blick hat und nicht die Erkrankung oder den Patienten, sondern den Menschen. Und wenn ich einen Menschen anschaue, auch sie sind nicht nur Körper. Sie haben eine Seele, sie haben ein soziales Umfeld. Und ich gehe davon aus, auch wenn es vielleicht nicht immer ausgedrückt ist, aber dass jeder Mensch Fragen hat wie, was ist der Sinn meines Lebens? Was hinterlasse ich? Wenn ich zurückschaue, habe ich das gemacht in meinem Leben, was ich im Nachhinein tatsächlich auch möchte, das sind ja letztlich existenzielle und auch spirituelle Fragen. Wir verbinden vielleicht Spiritualität immer sehr schnell mit Religion, Religiosität, Gottesbeziehung, Kirche. Aber für mich, auch als gläubige Christin, ist es trotzdem viel weiter. Und das ist für mich nicht wichtig oder im Prinzip ist es egal, wie jemand da religiös sich verortet oder gebunden ist, sondern mich interessiert, was sind die existenziellen Fragen dieses Menschen und die existenziellen Fragen können alles andere bis zu den körperlichen Beschwerden und dem Empfinden extrem beeinflussen. Das heißt, wenn ich nur das Körperliche anschaue und den Rest ausblende oder das spirituell-existenzielle ausblende, dann kann ich fast sicher sein, dass ich den meisten Patientinnen und Patienten nicht gerecht werde und dass die Nöte oft in diesen Bereichen größer sind als im körperlichen Bereich. Und für uns in der Palliativversorgung geht es um den ganzen Menschen und sein soziales Umfeld. Das heißt, es gehört für uns, und das hat Cicely Saunders uns im Prinzip ins Buch geschrieben, gehört es explizit dazu, alle vier Dimensionen anzuschauen.
Es gibt ja durchaus Tendenzen, dass ältere Menschen sich von ihren alten Glaubensgewissheiten verabschieden. Scheint irgendwie ein Trend zu sein. Ich merke bei Ihnen, dass Sie die Letzte sind, die irgendwie was wertet, verurteilt, beurteilt. Aber dennoch die Frage, wenn Menschen existenziell ganz unverwurzelt sind oder ihre Wurzeln verloren haben, fällt dann das Sterben schwerer?
Auch da kann man nicht Ja und Nein sagen, weil umgedreht würde es ja heißen, jemand, der einen Glauben hat, stirbt leichter.
Ist aber nicht der Fall.
Nein. Ich habe es in beide Richtungen erlebt. Ich habe sehr gläubige Menschen erlebt, die am Schluss mit ihrem Gott sowas von gehadert und gezweifelt haben und wirklich schwer gestorben sind. Und ich habe Menschen erlebt, für die Glaube ihr ganzes Leben kein Thema war und die am Schluss in irgendeiner Form gläubig geworden sind. Es gibt doch erstaunlich viele Menschen, die sagen, ich habe zur Natur einen Bezug, zu humanistischen Fragen oder ja, ich glaube an ein höheres Wesen, aber es ist nicht dieser strafende und böse Gott, mit dem viele ältere Menschen als Bild unter Umständen auch kommen. Da sind die Menschen so individuell, wie wir sonst im Leben sind. Und es geht am Lebensende überhaupt nicht um Werten oder Beurteilen, sondern die Frage ist, ist es ein unterstützendes Element? Gibt es hier Ressourcen, die helfen können, um diese Lebensphase zu bewältigen? Oder ist es was Bedrohliches? Es gibt ja durchaus Situationen, dass Menschen auch so von ihrer Schuld, von dem, was in ihrem Leben passiert ist oder was sie selbst auch getan haben, so ja bedrängt werden oder unterdrückt sind dadurch, dass auch Fragen der Versöhnung aufkommen. Und da ist auch die Frage, wie können wir Menschen helfen? Was braucht es für jeden und jede Einzelne, friedlich zu sterben? Wobei man auch sagen muss, dass es wird uns immer unterstellt als unser Anspruch. Jeder muss dann friedlich und gut sterben und so möglichst gut ins Bett gepackt. Ich sage immer, und beziehungsweise nicht ich, Cicely Saunders hat gesagt, dass jeder so sterben kann, wie es für ihn oder sie passt. Und das kann ganz anders sein, als das für mich als Außenstehende oder als Professionelle dann das Ideale wäre.
In der Auseinandersetzung mit Ihrem Buch und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir klar geworden, wie ich mir wünschen würde, zu sterben. Also mir wäre es sehr recht, wenn mir jemand Psalmen vorliest und Gesänge oder Gebete aus Thésée entweder vorsingt oder vorspielt. Das ist jetzt meine Vorstellung heute 2022 im März. Haben Sie als Jahrgang 1965 schon Pläne oder möchten Sie lieber nicht drüber reden?
Weder noch. Ich habe keine konkreten Pläne. Ich glaube, dass Musik für mich auch wichtig sein könnte, dass Menschen um mich herum haben wichtig sein könnte. Ich habe gerade jetzt im Kontext der aktuellen Entwicklung mal kurz drüber geredet. Ich glaube, es wäre für mich ganz furchtbar, einfach aus dem Leben gerissen zu werden. Auch wenn es sehr, sehr schmerzhaft ist, ist, glaube ich, eine Zeit des Abschiednehmens, des Zurückschauens, vielleicht auch Dinge für mich abschließen, wäre für mich sehr, sehr wichtig. Auch wenn es extrem schmerzhaft wäre, dann von mir lieben Menschen Abschied nehmen zu müssen. Aber diese Vorstellung, wenn man jeden Tag zur Zeit ins Fernsehen schaut, wie Menschen aus dem Leben gerissen werden, das wäre für mich was wirklich Schlimmes.
Claudia Bausewein war das, Palliativmedizinprofessorin und Autorin eines Buchs, das sie zusammen mit dem österreichischen Hospizexperten Rainer Siemader geschrieben hat. 99 Fragen an den Tod, Leitfaden für ein gutes Lebensende. Es ist erschienen im Verlag Drömer und Knauer. 288 Seiten kosten 20 Euro. Danke, Frau Bausewein, für Ihre Einschätzung, für Ihre offenen Worte und für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.
Ich danke ebenso.